Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Feinde hat er viele, vor allem mächtige Feinde, was gerade wiederum in Russland sehr gefährlich werden kann. Doch der als Kreml-Kritiker bekannte Alexei Nawalny hat sich nie einschüchtern lassen. Ob Putin, Geheimdienst, Polizei oder Justiz, mit allen haben er und sein Team sich immer wieder angelegt. Nun ist Nawalny plötzlich zusammengebrochen, liegt auf der Intensivstation. Einiges an diesem Fall erinnert deshalb an den Vergiftungsanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal im März 2018. Wir berichten gleich ausführlich, aber zunächst der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. In Belarus gehen die Behörden jetzt strafrechtlich gegen die Opposition vor. Einheitliche Bußgelder für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen werden immer wahrscheinlicher. Die Klimaaktivistin Thunberg zu Besuch bei Kanzlerin Merkel. Das brandenburgische Verfassungsgericht befasst sich mit dem Paritätsgesetz. Die Kanzlerin auf Kurzbesuch beim französischen Präsidenten Macron. Kamala Harris, jetzt offiziell Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, ernannt. Und Mali nach dem Militärputsch. Zunächst aber ins sibirische Omsk. Auf einem Flug ist der bekannte russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny plötzlich zusammengebrochen. Das Flugzeug musste dann eine Zwischenlandung einlegen und jetzt kämpfen die Ärzte um das Leben des Kreml-Kritikers, der sich in Russland wegen seiner Oppositionsarbeit viele Feinde gemacht hat. Längst steht der Vorwurf im Raum, Nawalny sei, wie so mancher andere unliebsamer Kritiker vor ihm, vergiftet worden. Tilko Kries.
Er befinde sich im Koma, heißt es. Sein Zustand sei ernst, aber stabil, so der stellvertretende Chefarzt. Auf die Frage, ob der Politiker vergiftet wurde, antwortete der Arzt ausweichend und verwies auf den Datenschutz. Wir können sagen, dass wir keine Erkenntnisse über Verletzungen haben, Verletzungen des Gehirns eingeschlossen, über einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Es gibt auch keine Hinweise auf Infektionen, darunter Virusinfektionen wie Covid. Alle Spezialisten und Untersuchungen, die wir benötigen, stehen uns zur Verfügung. Er bekommt Hilfe. Alles, was für ihn notwendig ist, hat unser Krankenhaus. Wir brauchen keinerlei Hilfe von außen. Nawalnys Sprecherin vermutete auf Twitter, die Ärzte würden unter Druck gesetzt. Eine Reihe von Auffälligkeiten macht misstrauisch. Nawalny soll außer einem schwarzen Tee am Flughafen nichts zu sich genommen haben. Seine eigene Ärztin, die aus Moskau nach Omsk reiste, wird nicht zu ihm gelassen. Sein Team hat zudem erfolglos verlangt, dass er in die russische Hauptstadt, besser noch nach Europa geflogen werde, weil Mediziner dort eher in der Lage seien, eine Vergiftung zu diagnostizieren und zu behandeln. Zusätzlich berichten örtliche Medien, im Krankenhaus befänden sich viele Polizisten, Ermittler, sogar Nationalgardisten. Auffälligkeiten wie diese erregen in Russland rasch den Verdacht, die Staatsmacht wolle Informationen vertuschen und der Öffentlichkeit vorenthalten. Alexei Nawalny hat auf seiner einwöchigen Dienstreise das sibirische Tomsk und Nowosibirsk besucht. Er unterhält dort Regionalbüros. Seine Sprecherin berichtete im Sender Echo Moskwy, sie seien zeitweise beschattet worden. In Novosibirsk war offensichtlich, dass uns gefolgt wurde. In Tomsk gab es das nicht. Wenigstens war es nicht so zu bemerken. Die Reise in Tomsk verlief verhältnismäßig ruhig. In beiden Städten wird Mitte September gewählt. Nawalny versucht seit längerer Zeit, die Kreml-Partei Geeintes Russland zu schwächen, indem er gezielt andere Kandidaten unterstützt. Bekannt ist er außerdem für seine Recherchen über Korruption. Es wird spekuliert, ob in der russischen Staatsmacht deshalb nun entschieden worden sei, ihn aus dem Weg zu räumen. Hier eines von vielen Beispielen seiner Recherchen, die auf YouTube Millionen Klicks erreichen. Sein Team hat eine Drohne über einem Anwesen in Moskau fliegen lassen, das der Familie eines kommissarischen Gouverneurs zugeordnet wird. Nach den offiziellen Dokumenten soll das Haus gerade einmal 266 Quadratmeter haben. Wir aber schätzen, es hat viermal so viel. Damit sparen sie Steuern. Der Bau dieser Residenz hat mindestens 70 Millionen Rubel gekostet. Das entspricht rund 800.000 Euro. Mit den offiziell deklarierten Einkünften des Gouverneurs, seiner Frau und seiner Familie sind solche Reichtümer nicht zu erklären. Nawalny gilt als charismatisch und sehr ehrgeizig. Andere Oppositionelle in Moskau monieren, eine Zusammenarbeit mit ihm sei nahezu unmöglich, da er wenig teamfähig und kompromissbereit sei.
Der Bericht war das von Tilko Gries. Obwohl jetzt auch Europa den politischen Druck auf Belarus deutlich verstärkt hat, das Wahlergebnis wird nicht anerkannt, zeigt sich Staatschef Lukaschenko ziemlich unbeeindruckt. Zugeständnisse an die Opposition, Fehlanzeige ganz im Gegenteil. Inzwischen gehen die Behörden aktiv gegen den neuen Koordinierungsrat der Opposition vor. Der Vorwurf: Gefährdung der nationalen Sicherheit. Florian Kellermann hat die Einzelheiten.
Die Zeichen stehen weiter auf Eskalation. Der belarussische Generalstaatsanwalt erklärte heute, das Vorgehen der Opposition sei verfassungswidrig und ziele auf einen Staatsstreich ab. Deshalb habe er ein Strafverfahren eingeleitet gegen die Mitglieder des sogenannten Koordinierungsrats der Opposition. Dieser Rat soll nach Auffassung der Opposition einen Dialog mit den Machthabern führen, damit transparente und demokratische Neuwahlen zum Präsidentenamt abgehalten werden können. Der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko wies das heute abermals zurück. Er bezeichnete den Rat herabwürdigend als »schwarze Hundertschaft«, der Name einer extrem nationalistischen Organisation aus den letzten Jahren des russischen Zarenreichs. Mich wundert, dass sie sich schon in eine Schlange stellen und die Pfründe unter sich aufteilen. Liebe Mitglieder der schwarzen Hundertschaft, bei uns im Land gibt es gar nicht so viele Pfründe, wie bei euch in der Schlange stehen. Aber wir haben Besen und Schaufeln für euch. Ich erinnere noch einmal daran, die Schaffung von alternativen, parallelen Staatsorganen mit dem Ziel, die Macht an sich zu reißen, wird nach dem Gesetz bestraft. Lukaschenko griff die Opposition auch inhaltlich an. Diese trete offen antirussisch auf. Außerdem hätten ihre Vorschläge katastrophale Auswirkungen auf die belarussische Wirtschaft, so der autokratische Präsident. Aus dem Programm des Koordinierungsrats, das gestern veröffentlicht wurde, ist das allerdings kaum abzulesen. Es formuliert ausschließlich demokratische Prinzipien. Der Rat fordert unter anderem, dass die Bürger ihre Rechte aus der belarussischen Verfassung auch wahrnehmen können, so das Recht auf Demonstration und auf freie Meinungsäußerung. Es gehe der Opposition gerade nicht um eine neue geopolitische Ausrichtung des Landes, sagte der Ex-Kulturminister Pavel Latuschko, Mitglied im Präsidium des Rats, heute dem russischen Radio Echo Moskwe. Weder vor noch bei unserer Sitzung gestern gab es auch nur eine einzige antirussische Aussage. Und so wird das auch bleiben. Wir haben unsere Position hier ganz eindeutig erklärt und werden sie umsetzen. Russland bleibt unser strategischer Partner. Und die EU sollte ein ähnlicher Partner werden. Wir wollen eine mächtige Brücke sein, die West und Ost verbindet. Wir wollen gute Beziehungen zu allen Nachbarn. Die Oppositionellen strecken immer wieder ihre Hand zum Amtsinhaber Lukaschenko aus. Sie wollten den Dialog, erklären sie. Maria Kolesnikova, ebenfalls Mitglied im Präsidium des Koordinierungsrats, sagte heute, an den angestrebten demokratischen Neuwahlen könne auch Alexander Lukaschenko teilnehmen. Allerdings kommen täglich neue Beweise dafür ans Tageslicht, wie brutal Lukaschenko die Demonstrationen Anfang der vergangenen Woche niederschlagen wollte. Deshalb werden unter den Lukaschenko-Gegnern die Rufe lauter, dass die dafür Verantwortlichen bestraft werden, so auch Lukaschenko selbst.
Florian Kellermann über die Lage in Belarus. Und damit ins Inland. Auch hierzulande kennen die Corona-Infektionszahlen eigentlich nur eine Richtung. Sie steigen langsam wieder an. Wobei nicht ganz klar ist, welche Rolle genau dabei die Ausweitung der Tests spielt. Aber in der Politik wird längst über Gegenmaßnahmen bei allzu sorglosem Umgang mit der Pandemie diskutiert. Dazu gehören dann auch bundesweit einheitliche Bußgelder für Maskenmuffel. Volker Fintermann.
Deutschlandweit werden einheitliche Bußgelder für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen wahrscheinlicher.
Also wenn Sie durchs Saarland fahren, dann können Sie, wenn Sie keine Maske tragen, Bußgeld nach dem Saarland-Katalog bekommen in Rheinland-Pfalz, wenn Sie dort ankommen nach Rheinland-Pfalz. Das können Sie beliebig fortsetzen in ganz Deutschland und das macht eigentlich keinen Sinn.
Sagt Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Heute wurde eine länderübergreifende Arbeitsgruppe zu dieser Frage eingesetzt. Eine Entscheidung soll aber erst bei einem erneuten Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder in der kommenden Woche getroffen werden. Derweil hat das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen heute einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen des Bundeslandes abgelehnt. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während des Unterrichts sei verhältnismäßig, erklärten die Richter in Münster und leiste einen Beitrag, um erneute Schulschließungen zu vermeiden. Geklagt hatten drei Schüler und argumentiert, ein Nutzen der Masken sei wissenschaftlich nicht belegt. Unterdessen geht auch die Debatte über die mögliche Absage der kommenden Karnevals- und Faschingssaison weiter. Nicht er sei da der Spielverderber, sondern das Virus, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn erklärt, der die Debatte zu Beginn der Woche angestoßen hatte.
Ich weiß, was das bedeutet. Aber wenn wir vor der Frage stehen, ist die Kita möglich oder der Karneval, dann bin ich sehr sicher, dass ein Großteil der Gesellschaft da eine klare Antwort zu hat.
Ganz so klar scheint das aber noch nicht zu sein. Eher stehen sich da zwei Lager gegenüber.
Ich würde sagen, ja. Wenn man den Abstand einhält und eine Schutzmaske trägt.
Eher nein. Ich bin sowieso der Meinung, diese Art von Beliebigkeit muss endlich mal aufhören, sonst lernen die Leute nie was dazu.
So zwei Bürgerinnen, die die Kluft markieren, in der sich die Auseinandersetzung bewegt. Die Karnevalisten arbeiten seit Monaten an Hygienekonzepten, sagte der Präsident des Karnevalbundes Klaus-Ludwig Fess im WDR. Es sei auch klar, dass die Veranstaltungen nicht so stattfinden könnten wie in den vergangenen 20 Jahren. Aber die Folgen einer Absage wären möglicherweise noch schlimmer.
Weil wir die Bedenken haben, dass wenn der Staat oder das Land ein Karnevalsverbot aussprechen würde, dass dies zur Folge haben könnte, dass die Menschen sich was anderes suchen, das heißt ein wildes, unorganisiertes Karnevalstreiben plötzlich stattfindet und dadurch die gesundheitliche Gefahr wesentlich höher sei.
Dabei ist der Karneval nur ein Beispiel für viele Veranstaltungen, die aktuell ins Blickfeld geraten. Sachsen-Anhalt fordert mit Blick auf das kommende Treffen der Ministerpräsidenten auch mehr Klarheit für Sport und andere Großveranstaltungen. Für die stetig steigenden Infektionszahlen, das RKI meldet heute 1.707 weitere bestätigte Infektionen und damit den höchsten Wert seit Ende April, werden auch private Feiern und spontane Partys auf öffentlichen Plätzen und Parks verantwortlich gemacht. Außerdem fallen die Vorgaben für solche privaten Feiern von Bundesland zu Bundesland recht unterschiedlich aus.
Von daher finde ich es auch richtig, dass wir uns auch im Rahmen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz über das Thema unterhalten,
sagt Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Und dann geht der heutige Tag auch noch mit einer neuen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für mehrere beliebte Regionen an Kroatiens Adriaküste einher, weil dort die Infektionszahlen deutlich angestiegen sind. Für heimkehrende Urlauber gilt deshalb fortan eine Testpflicht auf das Coronavirus oder aber eine 14-tägige Quarantäne. Dagegen wurde die Reisewarnung für Luxemburg heute aufgehoben.
Der Bericht war das von Volker Findhammer. Im Zuge der Corona-Pandemie sind viele andere wichtige Themen in den Hintergrund gerückt. Dazu gehören auch die Forderungen von jungen Leuten nach einem besseren Klimaschutz. Im letzten Jahr noch waren die Demonstrationen und Aktionen allgegenwärtig. Insofern wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel durch ein Treffen mit führenden Klimaaktivistinnen heute sicherlich auch ein Zeichen setzen. Barbara Schmidt-Matern.
Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel, als die vier Frauen der Fridays for Future-Bewegung am frühen Nachmittag über ihr Treffen mit der Kanzlerin berichten. Bei brütender Hitze haben die Aktivistinnen zur Pressekonferenz auf das Dach vom Haus der Kulturen in Berlin geladen. Das Gespräch mit Angela Merkel sei nett und sehr freundlich gewesen.
She was nice, she was very friendly,
erklärt die Schwedin Greta Thunberg, inzwischen 17 Jahre alt und Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung. Thunberg wäre aber nicht Thunberg, wenn sie ihre Eindrücke nicht sofort mit einer politischen Forderung verknüpfen würde.
What we want is leaders. We want people to step up, to dare to step out of their comfort zones, to prioritize the future ahead of the now.
Führungspersönlichkeiten würden jetzt gebraucht, meint Thunberg, die heraustreten aus ihrer Komfortzone und die Zukunft berücksichtigen, nicht nur die Gegenwart. Gemeint ist die akute Corona-Pandemie, die nach Ansicht der Klimaschützerinnen gezeigt habe, dass schnelles Handeln möglich ist, wenn die Politik nur will. Es geht nicht darum, was wir uns wünschen, sondern es geht um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, sagt die deutsche Sprecherin der Fridays-Bewegung. Luisa Neubauer hat gerade ihr Geographiestudium abgeschlossen.
What we are asking for is nothing less than the Paris Agreement to be translated into politics, which is not what we like or what our opinions are, but what we see needs to be done according to the science.
Auch internationale Handelsabkommen, etwa mit Südamerika, waren Neubauer zufolge ein Thema bei dem Treffen im Kanzleramt. Außerdem habe man über höhere CO2-Preise für den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase gesprochen und konkreter noch über eventuell verschärfte Zwischenziele für die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030. So erklärte jedenfalls das Kanzleramt in einer knapp gehaltenen schriftlichen Mitteilung nach den Gesprächen. Die Klimaschützerinnen verlangen von Deutschland während der laufenden EU-Ratspräsidentschaft ein stärkeres Engagement für den Klimaschutz auch in Brüssel. Dazu gehöre auch die Überwindung klimaschädlicher Wirtschaftsstrukturen.
Instead of investing in a sustainable future, we're still investing money in a future that I myself don't even want to live in.
Betont die belgische Aktivistin Anouna de Wever. Die Fridays for Future-Bewegung verlangt deshalb ein schnelles Ende aller fossilen Brennstoffe. Ein entsprechender Forderungskatalog mit 7 Punkten wurde den Angaben zufolge weltweit von 125.000 Menschen unterschrieben, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Margaret Atwood, Leonardo DiCaprio und der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Für den 25. September plant Fridays for Future rund um den Globus nun den nächsten Streik gegen die Erderhitzung. Politiker von SPD, Linkspartei und Grünen drängen unterdessen ebenfalls auf mehr Klimaschutz. Ich erwarte von Frau Merkel, dass sie dem Treffen mit Greta Thunberg und den Klimaaktivistinnen Taten folgen lässt, erklärte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch. AfD-Chef Jörg Meuthen bezeichnete das Treffen als überflüssig.
Informationen waren das von Barbara Schmidt-Matern. Das sogenannte Paritätsgesetz verpflichtet die Parteien, bei künftigen Landtagswahlen ihre Kandidatenlisten in abwechselnder Reihenfolge mit gleich vielen Frauen und Männern zu besetzen. Diese Regelung galt in Thüringen, wurde dort aber auf Antrag der AfD vom Landesverfassungsgericht gekippt. Nun steht das Paritätsgesetz auch in Brandenburg auf dem juristischen Prüfstand auf Antrag von AfD und NPD. Amelie Ernst hat die Einzelheiten.
Frauen werden vom Wahlrecht und von den Parteien nicht strukturell benachteiligt, so das Hauptargument von NPD-Anwalt Peter Richter. Daher sei ein Paritätsgesetz, mit dem Wahllisten abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen, auch nicht zulässig.
Es gibt überhaupt gar keine strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Politik. Jede Frau, die kandidieren möchte, auf einer Liste oder für ein öffentliches Amt oder für was auch immer, kann das tun. Sie kann in eine Partei eintreten, sie kann dort bei der entsprechenden Landesversammlung sich vorschlagen lassen oder sogar selber vorschlagen, dann zur Abstimmung stellen und dann entsprechend muss eben halt entschieden werden, ob sie auf die Liste kommt, ja oder nein.
Natürlich werden Frauen noch benachteiligt und zwar auch in der Politik, entgegnet Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. Warum sonst betrage der Frauenanteil im Potsdamer Landtag derzeit gerade mal 32%.
Wenn es diese strukturelle Benachteiligung von Frauen nicht gäbe, dann hätten wir nicht geringere Löhne bei Frauen, weniger Führungspositionen für sehr gut ausgebildete Frauen, weniger Rente, Probleme mit Kita-Plätzen und dergleichen. Ich denke, dass gerade bei diesen Themen, die ganz speziell Frauen betreffen, es ganz, ganz wichtig ist, dass Frauen auch im Parlament sitzen.
Doch die Kläger sehen das anders. Schließlich seien auch männliche Abgeordnete verpflichtet, sich für Frauenbelange einzusetzen. Das Geschlecht eines Abgeordneten sei dafür nicht entscheidend, betont Peter Richter für die NPD.
Wenn jetzt irgendjemand im Landtag behauptet, hier werden Frauen diskriminiert, müsste er einen Studienauftrag geben und müsste sagen, in Ordnung, wir prüfen das jetzt. Wo wird hier im Land Brandenburg welche Frau in welcher Form strukturell diskriminiert? Und wenn dann am Ende rauskommt, es gibt hier tatsächlich Diskriminierungen, es gibt tatsächlich in den Parteien gefestigte Strukturen, die Frauen per se von Kandidaturplätzen abhalten wollen oder generell ausschließen, dann könnte man sich überlegen, ob man da entsprechend als Gesetzgeber gegensteuern muss.
Gegensteuern müsse der Gesetzgeber schon jetzt, da die Brandenburger Verfassung klar vorgibt, dass die Gleichberechtigung von Frauen aktiv zu fördern ist. So argumentieren die, die das Paritätsgesetz im Januar 2019 beschlossen haben. Und auch Verena Letsch vom Frauenpolitischen Rat glaubt nicht, dass das Brandenburger Verfassungsgericht so urteilen wird wie das Thüringer. In Brandenburg beispielsweise müssten die Parteien die Listen auch erst zur nächsten Landtagswahl 2024 nach den neuen Regeln besetzen.
In Thüringen war das Ergebnis nicht eindeutig. Das heißt, es gab auch Richterinnen und Richter, die sich dagegen gestellt haben. Und wie jetzt ein anderes Gericht in einem anderen Bundesland mit einer anderen Landesverfassung andere Klagen bescheidet, das ist einfach eine ganz andere Nummer.
Ihr Urteil werden die neuen Brandenburger Verfassungsrichterinnen und Richter erst in einigen Wochen verkünden. Gespannt darauf ist man nicht nur im Potsdamer Landtag.
Aus Potsdam berichtete Amelie Ernst. Im Zuge der Corona-Pandemie sind sich auch Frankreich und Deutschland wieder näher gekommen. So geht der Vorschlag für ein milliardenschweres Hilfspaket auf die Initiative von Kanzlerin Merkel und Präsident Macron zurück. Und so ist es fast schon wieder ein Stück Normalität, dass Macron die Bundeskanzlerin jetzt in die Präsidentenresidenz an der Côte d'Azur eingeladen hatte. Marcel Wagner.
Die Begrüßung war freundschaftlich, das Ambiente bezaubert. Im malerischen Hof des alten Fort von Brégançon, auf einer kleinen Halbinsel ins Mittelmeer gebaut, nahm der Präsident die Kanzlerin in Empfang. Doch Ausspannen steht heute nicht auf dem Programm, stattdessen zunächst ein langes Vier-Augen-Gespräch, bei dem es neben den drängenden internationalen Krisen zwischen Griechenland und der Türkei, in Weißrussland, Mali, dem Libanon oder Libyen vor allem um die Agenda der deutschen EU-Ratspräsidentschaft geht. Frankreich wünscht sich wie Deutschland ein schnelles Voranschreiten beim Corona-Wiederaufbauprogramm. Die EU-Staaten müssen verbindliche Klimaschutzziele verhandeln, den endgültigen Brexit vorbereiten und dann will die EU-Kommission bald einen Plan für eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik vorlegen. Nach der Sommerpause wartet also ein ganzer Berg an Aufgaben, den Deutschland und Frankreich, so das Signal des heutigen Treffens, gemeinsam und eng abgestimmt abarbeiten wollen. Seit Helmut Kohl vor 35 Jahren ist kein deutscher Regierungschef mehr in der privaten Atmosphäre des Forts von Brégançon empfangen worden, auch weil viele Präsidenten den offiziellen Feriensitz auch ausschließlich für Ferien nutzen wollten. Emmanuel Macron dagegen hatte in den vergangenen Jahren zunächst die damalige britische Premierministerin Theresa May und Russlands Präsidenten Wladimir Putin im Fort empfangen.
Marcel Wagner zum Treffen Macron-Merkel an der Côte d'Azur. Es ist die Woche der US-Demokraten, wenn auch nur virtuell, denn der Nominierungsparteitag findet wegen Corona nur im Internet statt. Doch in der zurückliegenden Nacht wurde schon einmal Geschichte geschrieben mit der Kür von Kamala Harris zur ersten schwarzen Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin. Thilo Kössler.
Kamala Harris ist offiziell nominiert. Mit ihr könnte die erste schwarze Frau in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika Vizepräsidentin werden. Vorgestellt wurde sie im Livestream dieses dritten Convention-Abends nicht von Joe Biden oder anderweitiger Parteiprominenz, sondern von sichtlich begeisterten Familienmitgliedern, der Nichte, der Stieftochter und der kleinen Schwester von Kamala Harris.
Kamala Harris is my auntie.
My stepmom.
My big sister.
Kamala Harris hielt die gewiss bedeutsamste Rede ihrer politischen Laufbahn und die Last des Moments war ihr durchaus anzumerken. Die Politologin, Wirtschaftswissenschaftlerin, Juristin und ehemalige Justizministerin von Kalifornien präsentierte sich als Anwältin der Bürgerrechte, ein Erbe ihrer Eltern aus Jamaika und Indien, wie sie sagte, als Verteidigerin des Rechtsstaats und der Demokratie, als Befürworterin umfassender Reformen, deren Notwendigkeit in dieser multiplen Krise aus Pandemie und Gewalt- und Rassismusproblemen so deutlich geworden ist. Als eines der zentralen Ursachen machte Kamala Harris die Inkompetenz und Ignoranz des Präsidenten aus, wie sie sagte. Donald Trump habe die Corona-Krise für seine Zwecke instrumentalisiert und als politische Waffe eingesetzt, während Joe Biden den Herausforderungen dieser schlimmen Zeit Richtung, Sinn und Ziel verleihen werde.
We have a president who turns our tragedies into political weapons. Joe will be a president who turns our challenges into purpose.
Kamala Harris hatte in einer offenbar erst nachträglich hineinmontierten Botschaft den Livestream-Abend mit einem Statement eröffnet, das auf Trumps Versuche der Wahlbehinderung einging. Warum versuchen Sie, uns zum Schweigen zu bringen, fragte sie. Antwort, weil sie sich vor der politischen Wende fürchten.
Why don't they want us to vote? Why is there so much effort to silence our voices? And the answer is because when we vote, things change.
Die Sorge um die Demokratie und den Erhalt ihrer Institutionen, die Angst vor der gezielten Demontage des politischen Systems, das war auch die Kernbotschaft des prominentesten Vorredners von Kamala Harris. Barack Obama sagte, er habe sich entschlossen, so offen wie möglich zu sein und äußerte die schärfste Kritik an Donald Trump, die jemals aus seinem Munde zu hören war. Er habe natürlich nicht gehofft, dass Donald Trump seine Politik fortsetzen werde, erklärte er, aber er habe schon erwartet, dass Donald Trump seine Aufgaben als Präsident ernst nehmen werde. Donald Trump sei nicht in das Amt hineingewachsen, sagte Obama, nicht weil er es nicht gewollt hätte, sondern weil er nicht konnte.
Donald Trump hasn't grown into the job, because he can't.
In dieser persönlichen Charakterkritik steckt eine enorme Brisanz. Ist sie doch mit der Analyse verbunden, dass Donald Trump schlicht nicht aus seiner Haut kann, sondern seinen Affekten und Impulsen ausgeliefert ist. Donald Trump reagierte bereits auf diese Fundamentalkritik seines Vorgängers, deren Offenheit und Direktheit ihn offenbar verletzten. Er erklärte, er sei nur deshalb ins Amt gewählt worden, weil Barack Obama und sein Vize Joe Biden so eine miserable Politik gemacht hätten.
If they did a good job, I wouldn't be here.
Aus Washington war das der Bericht von Thilo Kössler. Es ist ein zäher Kampf und US-Präsident Trump will ihn unbedingt gewinnen, den Kampf um seine Steuerunterlagen, die er nicht offenlegen will. Doch jetzt hat Trump vor einem New Yorker Gericht erneut eine Niederlage einstecken müssen. Antje Passenheim.
Der Richter bestätigte mit dem Urteil die bisherige Entscheidung. Die Immunität des Präsidenten geht nicht so weit, als dass er seine Steuerunterlagen geheim halten könnte. Das hatte bereits im Juli der oberste Gerichtshof entschieden. Doch Trumps Anwälte versuchten wiederholt, dagegen anzugehen. Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance ermittelt gegen den heutigen Präsidenten und die Trump-Organisation des einstigen Immobilienmoguls wegen Betrugs. Die Ermittler wollen die privaten wie geschäftlichen Steuerunterlagen von Trump aus insgesamt 8 Jahren einsehen. Sie hatten in dem Zusammenhang bereits Dokumente von Trumps Hausbank herausgefordert, der Deutschen Bank. Sie hat dem Immobilienunternehmer und seiner Familienfirma über die Jahre rund 2 Milliarden Dollar geliehen. Parallel zu dem Urteil wurde in New York auch Trumps ehemaliger Chefberater Stephen Bannon festgenommen. Der einflussreiche Ultrakonservative soll Geld aus einer millionenschweren Online-Spendenaktion missbraucht haben.
Antje Passenheim. Nach dem Militärputsch in Mali gestern haben Vertreter der politischen Opposition in dem westafrikanischen Land nun den Anführern des Aufstandes ihre Zusammenarbeit angeboten. Vertreter der Oppositionsbewegung bezeichneten den Umsturz gar als Sieg des malischen Volkes. Dunja Sadaki über den neuen starken Mann in Mali.
Der neue starke Mann in Mali hat einen Namen. Lassen Sie mich vorstellen. Ich bin Oberst Assimi Goïta, der Präsident des Nationalen Komitees für die Rettung des Volkes. Oberst Assimi Goïta, 40 Jahre alt, bislang soll er Spezialkräfte im Zentrum des Landes kommandiert haben. Jetzt soll er die Militärjunta anführen, das sogenannte Nationale Komitee zur Rettung des Volkes. Die Soldaten hatten gestern angekündigt, Malis Grenzen zu schließen und eine abendliche Sperrstunde durchzusetzen. Dienstleistungen im öffentlichen Dienst sollen verfügbar sein, Plünderungen sollen geahndet, Neuwahlen organisiert. Wir können uns keine Fehler erlauben. Indem wir gestern eingegriffen haben, haben wir unser Land Mali an die erste Stelle gestellt. Deshalb haben wir unsere Unterstützung zugesichert und ihnen gesagt, sie sollen mit der Arbeit beginnen. Nach dem Militärputsch in Mali am Dienstag hat die politische Opposition den Anführer des Aufstandes nun ihre Zusammenarbeit angeboten. Vertreter der Oppositionsbewegung M5 RFP bezeichneten den Umsturz als Sieg des malischen Volkes. Durch die Revolte habe die Opposition ihr Ziel der Entmachtung des bisherigen Präsidenten Keita erreicht. Am Freitag sollen im ganzen Land patriotische Versammlungen zur Feier des Umsturzes veranstaltet werden. Die Oppositionsbewegung wolle bei der Ausarbeitung eines Fahrplanes helfen, der den Übergang zu einer neuen Zivilregierung regele. Monatelang hatten in Mali tausende Menschen demonstriert und den Rücktritt des Präsidenten gefordert. Dabei kam es auch zu Toten und Verletzten. Kritiker werfen dem bisherigen Präsident Keita Wahlbetrug und Korruption vor und dass er die schwierige Sicherheitslage im Land nicht in den Griff bekommen habe. Während die internationale Gemeinschaft den Militärputsch scharf verurteilt, herrscht in den Straßen Bamakos Zuspruch. Bereits am Dienstag hatten viele Menschen den Militärs zugejubelt. Auch Passantin Diawara Zainabu Sidibe sympathisiert mit der Militäraktion. Wir können es keinen Putsch nennen, weil der Präsident zurückgetreten ist. Die Armee übernahm zur richtigen Zeit. Die Armee hörte den Schrei des Herzens und die Verzweiflung des Volkes und sah, dass die ideale Lösung darin bestand, im Namen des Volkes einzugreifen. Sie haben nur ihre Pflicht getan. International findet der neue Anführer der Militärjunta Assimi Goïta keine Unterstützung. Die USA, die EU und Deutschland haben den Militärputsch scharf kritisiert und fordern die Freilassung aller Regierungsmitglieder. Mali steht isoliert da. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, die in den vergangenen Monaten erfolglos versucht hatte, in der politischen Krise zu vermitteln, hat Sanktionen angekündigt und Mali bis auf Weiteres aus dem Gremium ausgeschlossen. Am Nachmittag wollen der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel über Mali beraten. Im Kampf um Stabilität und gegen den sich ausbreitenden dschihadistischen Terror sind tausende internationale Soldaten vor Ort, darunter auch die Bundeswehr. Für deutsche Soldaten besteht laut Bundesregierung derzeit keine Gefahr. Die Soldaten seien aber angewiesen, in ihren Stützpunkten zu bleiben.
Der Bericht war das von Dunja Sadaki über die Lage in Mali. Und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm. Unter anderem geht es da über das Treffen der Kanzlerin mit den Klimaaktivistinnen und zum Streit über Karneval in Corona-Zeiten. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.